Die poetische Meditationsanalyse des Buddha. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt 2012. Wer wohl wäre besser geeignet, uns kompetent darüber in Kenntnis zu setzen, wie eine erfolgreiche Meditation, wie das Erreichen der meditativen Vertiefungszustände, was für die meisten von uns ein Fernziel ist, erreicht werden kann, wer wäre dafür wohl besser geeignet als der Buddha? Ich möchte daher heute Buddhas eigene Worte hier wiedergeben. Es ist der Auszug einer Lehrrede, die der Buddha vor etwa 2500 Jahrtausenden gab. Sie wird uns überliefert vom ehrwürdigen Ananda und befindet sich im Pali-Kanon, den ältesten Schriften des Buddha. Wir finden sie in der Majjhimika Nikaya, der Sammlung der mittellangen Lehrreden, unter M39. Der Buddha spricht dabei in einer poetischen Sprache. Er liefert jedoch gleichzeitig eine unwahrscheinlich scharfsinnige Analyse. Ich werde zunächst den entscheidenden Text etwas gekürzt im Wortlaut vortragen und anschließend eine Textanalyse vornehmen. Hier also die Worte des Buddha. Ich zitiere. Während er so diese 5 Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körper beschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend wird sein Geist einig. So gewinnt er, fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, Ruhe geborener, seliger Verzückung die erste Vertiefung. Diesen Leib durchdringt und durchtränkt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit Ruhe geborener, seliger Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Ruhe geborener, seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Gleich wie etwa ein gewandter Bademeister auf ein Becken Seifenpulver streut und mit Wasser versetzt, verreibt und vermischt, so dass ein Schaumball völlig durchfeuchtet, innen und außen mit Feuchtigkeit gesättigt ist und nichts herabträufelt. Ebenso auch durchtrinkt und erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib mit Ruhe geborener seliger Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Ruhe geborener, seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Bemühung, vortrefflicher noch, als es der frühere war. Weiter so dann. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die tiefe Meeresstille, die Einheit des Gemüts, die von Sinnen, von Gedenken frei, in der Einigung geborene selige Verzückung, die zweite Vertiefung. Diesen Leib durchdringt und durchtränkt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit der in der Einigung geborenen seligen Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von der in der Einigung geborenen seligen Verzückung ungesättigt bleibt. Gleich wie etwa ein See mit unterirdischer Quelle, in den sich kein Bach ergösse, keine Wolke mit tüchtigem Regen darüber hinwegzöge, in welchem nur die kühle Quelle des Grundes emporwelde und diesen See völlig durchstrenge, durchstrengte, erfüllte und sättigte, so dass nicht der kleinste Teil des Sees von kühlem Wasser ungesättigt bliebe. Ebenso auch durchdringt und durchstrengt, erfüllt und sättigt der Mönch diesen Leib, mit der in der Einigung geborenen seligen Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von der in der Einigung geborenen seligen Verzückung ungesättigt bleibt. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Bemühung, vortrefflicher noch als der frühere war. Weiter sodann, in heiterer Ruhe verweilt der Mönch gleichmütig, einsichtig, klar, bewusst, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen, Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt. So erwirkt er die dritte Vertiefung. Diesen Leib dadurch trinkt und erstrengt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Verzückung ungesättigt bleibt. Gleich wie in einem Weiher einzelne Lotus im Wasser entstehen, im Wasser sich entwickeln, unter dem Wasserspiegel bleiben, aus dem Wassertiefe Nahrung aufsaugen und ihre Blüten und ihre Wurzeln von kühlem Wasser durchdrungen, durchtränkt, erfüllt und gesättigt sind, so dass nicht der kleinste Teil jedes Lotuses von kühlem Nass ungesättigt bleibt, ebenso auch. Durchtrinkt und durchtränkt, erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib mit Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Verzückung ungesättigt bleibt. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Bemühungen, vortrefflicher noch und erlesener, als der frühere war. Weiter so dann, nach Verwerfung der Freude und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns, erwirkt der Mönch die leidfreie, freudvolle, gleichmütig einsichtige, vollkommene Reine der vierten Vertiefung. Er setzt sich hin und bedeckt diesen Leib mit geläutertem Gemüte, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von dem geläuterten Gemüde unbedeckt bleibt. Gleich wie etwa, wenn sich ein Mann von Scheitel bis zur Sohle in einen weißen Mantel eingehüllt niedersetzte, so dass nicht der kleinste Teil seines Leibes von dem weißen Mantel unbedeckt bliebe. Ebenso auch setzt sich der Mönch nieder und hat nun diesen Leib mit geläutertem Geist überzogen, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von dem geläuterten Geist unbedeckt bleibt. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Bemühung, vortrefflicher noch, als es der frühere war. Solchen Geistes, innig geläutert, gesäubert, gediegen, schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unantastbar, richtet er den Geist auf die Wissensklarheit. Er erkennt nun, das ist mein Leib, der gestaltet aus den vier Hauptstoffen entstanden, von Vater und Mutter gezeugt, durch Speise und Trank entwickelt, dem Vergehen, dem Untergang, dem Ende, Auflösung, der Zerstörung verfallen ist. Das hingegen ist mein Bewusstsein, daran gebunden, daran geknüpft. Soweit die Worte des Buddha. Zugegebenermaßen, wir sind vermutlich erst einmal erschlagen und geistig übersättigt davon und tun uns schwer, darunter etwas zu verstehen. Schauen wir uns deshalb den Text etwas näher. Der Text ist in 9 Absätze gegliedert. In jeweils einem Absatz erläutert der Buddha eine der 4 meditativen Vertiefungen der feinkörperlichen Ebene. Im Anschluss an jeden dieser Abschnitte bringt er zu dieser nüchternen Analyse ein Beispiel aus dem Leben, mit dem er diese Erfahrung vergleicht. Die Erläuterung dieser 4 meditativen Vertiefungen mit den 4 Beispielen ergibt 8 Abschnitte. Im 9. und letzten Abschnitt gibt der Buddha einen Ausblick, wie man aufbauend auf dieser Shamatha-Praxis, an der Praxis, der der Geistberuhigung und Geistesklarheit dient, eine Vipassana-Meditation, eine Einsichtspraktik aufbaut, die über relative Einsichten zur absoluten Einsicht letztendlich zur Erleuchtung führt. Sehen wir uns jetzt die Aussagen des Buddha im Einzelnen an. Der erste Satz war, während er so diese 5 Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Das war der erste Satz des Buddha. Die 5 Hemmungen, von denen der Buddha spricht, sind natürlich die 5 Gruppen von Meditationshindernissen, die wir hier in den letzten Wochen besprochen haben. Also Verlangen nach sinnlichen Eindrücken, Aversion, Trägheit, Aufgeregtheit und Unentschlossenheit. Das Erste, was der oder die Meditierende tun muss, ist also in einen Zustand zu kommen, bei dem die 5 Hindernisse überwunden sind. Die meisten von uns werden fast immer genau daran zu arbeiten haben. Wie das geht, habe ich bisher in 4 Vorträgen erörtert. Weitere zu dieser Thematik werden folgen. Man könnte also sagen, der heutige Vortrag ist so etwas wie Zukunftsmusik. Dennoch halte ich ihn für sinnvoll, und zwar für euch alle, denn wenn wir nicht wissen, wohin wir kommen wollen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir wo völlig anders ankommen. Der Buddha erläutert auch, was die Frucht, was die Folge der Überwindung der fünf Hindernisse ist. Nämlich, sobald man erkennt, dass man diese Hindernisse zumindest dieses eine Mal überwunden hat, so sagt der Buddha, wird man freudig bewegt. Hierin liegt einerseits ein großes Glück, andererseits auch eine erhebliche Gefahr. Die Gefahr besteht darin, dass wir nicht freudig bewegt sind, sondern freudig erregt. Und diese Erregung ist natürlich eine bestimmte Art von Aufgeregtheit und damit wieder eines der Meditationshindernisse. Außerdem wird in uns das Verlangen entstehen, diese freudige Erregung zu vertiefen oder beizubehalten. Und das wiederum wäre sinnliches Verlangen und damit ein zweites Hindernis. Daher also spricht der Buddha nicht von freudiger Erregung, sondern von freudiger Bewegung. Vermutlich haben wir, wenn wir einmal die fünf groben Hindernisse überwunden haben, an dieser Stelle eine ganze Menge zu üben, um den Schritt in die freudige Bewegung nicht zur freudigen Erregung werden zu lassen. Und vermutlich werden wir, einmal an dieser Stelle angelangt, in vielen, vielen weiteren Meditationen doch wieder mit den groben Hindernissen zu kämpfen haben. Fortschritt ist möglich, aber der Fortschritt ist eine Schnecke. Und zwar eine Schnecke, die immer einmal den Krebsgang einlegt. Doch durch stetige Bemühung lässt sich auch das meistern. Und dann beschreibt der Buddha die weiteren Schritte der Entfaltung der ersten meditativen Vertiefung. Ich zitiere ihn noch einmal. Er hat gesagt, freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körper beschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend wird sein Geist einig. Also, es sind mehrere Schritte hintereinander. A. Freudige Bewegung. B. Heiterkeit des Herzens. C. Körperbeschwichtigung. D. Wohlfühlen. E. Einigkeit. Das heißt, Integration des Geistes. Die erste Freude folgt also eine heitere Gelassenheit, eine körperliche Beruhigung, ein Wohlgefühl. Und eine Integration der verschiedenen, normalerweise divergierenden Wünsche unserer und Antriebe unserer Psyche. Das ist ganz wichtig. Ein Ziel unserer Meditation ist also die Integration unserer verschiedenen, häufig widersprüchlichen Persönlichkeitsanteile. Und diese Integration erfolgt gewissermaßen als Produkt unserer meditativen Bemühungen. Jetzt wird vielleicht auch klar, warum es so schwierig ist, die Meditationshindernisse zu überwinden. Sie sind letztendlich nichts anderes als das Brodeln unseres unintegrierten Unterbewusstseins. Und weiter führt der Buddha aus, ich zitiere den nächsten Satz. So gewinnt er fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend Gedenken der Ruhe geborener seliger Verzückung die erste Vertiefung. Schauen wir uns auch diesen Satz an. Im ersten Teil des Satzes, der da hieß, fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen. In diesem ersten Teil des Satzes wird noch einmal auf die Überwindung der Meditationshindernisse hingewiesen. Offensichtlich kommt dem sinnlichen Verlangen eine besondere Bedeutung zu. Es wird als erstes und einzeln erwähnt. Dieses liegt meines Erachtens darin begründet, dass wir sinnliches Verlangen dessen Befriedigung uns möglich ist, normalerweise nicht als unheilsames Ding ansehen. Es daher nicht unter die unheilsamen Dinge, nämlich die anderen vier Meditationshindernisse, subsumieren wird. Sind also sinnliches Verlangen, vulgo Begierden und die unheilsamen Dinge, also Aversion, Unentschlossenheit, Trägheit und Unruhe, überwunden, dann steigt die erste meditative Vertiefung auf. Diese beschreibt der Buddha mit 5 Adjektiven und Attributen als in sinnend gedenkender Ruhe geborener seliger Verzückung. Hinter diesen Begriffen verstecken sich nichts anderes als die 5 Vertiefungsfaktoren, die ich beim letzten Mal erwähnte. Nämlich diese 5 Faktoren, die in der ersten meditativen Vertiefung relevant sind. Nämlich, im Wort sinnend steckt das aufnehmende Denken. Es kommt dem oder der Meditierenden, und zwar gezielt etwas in den Sinn. Zum Beispiel in der 2. Stufe der Metta-Bhavana, unser guter Freund. Als dann zweitens im Wort gedenkend, das diskursive Denken, mit dem wir die Bemühung unterstützen, dass sich Metta hinsichtlich dieser Person entfalten kann. Drittens im Wort Ruhegeborene wird deutlich, dass die ganze Unruhe, die eines der 5 Hindernisse war, vorüber ist und unser Geist nun einspitzig auf der Emotion Metta und nichts als Metta liegt. Viertens im Wort seliger ist das selig-süße Glücksgefühl angesprochen, das wir Sukha, Glückseligkeit, nennen. Und fünftens im Wort Verzückung ist natürlich Piti, dieses Gefühl von Begeisterung, von überschäumender Freude gemeint, die eine körperliche Auswirkung über keine körperliche Ursache hat. Und der Buddha beschreibt die meditative Vertiefung zusammenfassend mit dem Satz: Diesen Leib durchdringt und durchdringt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit Ruhe geborener seliger Verzückung, sodass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Ruhe geborener seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Hier wird die Integration noch einmal ganz deutlich. Der ganze Körper ist durchdrungen von einem Gefühl, das nicht Körper, sondern Geist geschaffen ist. Und eben durch diese Durchdringung wird der Widerspruch zwischen Körper und Geist aufgelöst und damit ein entscheidender Beitrag zur Non-Dualität, zur Überwindung der Dualität von Körper und Geist gelegt. Zumindest für die Dauer dieser meditativen Vertiefung ist diese Dualität, dieser Grundwiderspruch aufgehoben. Und um das noch einmal ganz deutlich zu machen, zieht der Buddha den Vergleich mit einer alltäglichen, nicht meditativen Erfahrung, nämlich mit der Herstellung von so etwas Ähnlichem wie Flüssigseife. Er sagt, gleich wie etwa ein gewandter Bademeister auf ein Becken Seifenpulver streut und mit Wasser versetzt, verreibt und vermischt, sodass ein Schaumball völlig durchfeuchtet, innen und außen mit Feuchtigkeit gesättigt ist und nichts herabträufelt. Ebenso auch durchdringt und durchdrängt, erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib mit ruhgeborener seliger Verzückung, sodass nicht der kleinste Teil seines Körpers von ruhgeborener seliger Verzückung ungesättigt bleibt. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Befrühung, vortrefflicher noch, als es der frühere war. Was also macht dieser Bademeister eigentlich in diesem Beispiel, das der Buddha anführt? Nun, er nimmt 2 unterschiedliche Elemente. In der Antike sprach man von 4 Grundelementen: dem Erdelement, dem Wasserelement, dem Luftelement und dem Feuerelement. Als Erdelement gilt alles Feste, hier also das Seifenpulver. Als Wasserelement gilt alles Flüssige. Das Erdelement ist das Gröbere, das Härtere der beiden. Das Wasserelement das Feinere, das Dynamischere. Der Buddha vergleicht also unseren Körper mit dem Erdelement und unseren Geist mit dem dynamischeren Wasserelement. Was der Bademeister macht, ist genau das, was der Handelnde in der Meditation zu machen hat, also der Meditierende. Er durchdringt das gröbere Element mit dem Feineren, sodass eine völlige Einheit entsteht, eine Melange, in der kein Seifenpulver und kein Wasser mehr da ist, sondern ein Schaumball, der die beiden Elemente transzendiert. Es wird also Non-Dualität hergestellt. Dieses Erzeugen der Non-Dualität von Geist und Körper in ruhgeborener, seliger Verzückung wird, so bezeichnet es der Buddha, als der Lohn meditativer Vertiefung verstanden, als ein Zustand vortrefflicher noch, als es der frühere war. Und dieser frühere Zustand ist der normale menschliche Zustand gewesen, also das, was wir in maßloser Übertreibung immer wieder gern als Krone der Schöpfung bezeichnen. Die Evolution jedoch, sie geht weiter. Und auf dem großen Schritt von der Evolutionsstufe des Menschen zur nächsthöheren, der des Buddha, ist hier ein entscheidender Zwischenschritt erlangt. Nämlich die erste meditative Vertiefung. Allerdings ist dieser Zwischenschritt nur von vorübergehender Natur. Nach dem Ende der Meditation, nach dem Ende der ersten meditativen Vertiefung, ist der Mensch wieder zurück in das Reich der Dualität. Wir haben aber einen Vorgeschmack von dem bekommen, was auf uns wartet, wenn wir den Pfad, den der Buddha lehrt, bis zum Ende gehen. Ich möchte noch auf den nächsten Schritt zu sprechen kommen, auf die zweite meditative Vertiefung. Der Buddha sagt: Weiter so dann, nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von Sinnen, von Gedenken frei in der Einigung geborene selige Verzückung, die zweite Vertiefung. Der Unterschied zur ersten meditativen Vertiefung besteht also darin, dass die zweite Vertiefung von Sinnen, von Gedenken frei ist. Das heißt, sowohl die Gedankenfassung als auch das diskursive Denken kommen völlig zum Erliegen. In der zweiten Vertiefung gibt es keine Denkprozesse mehr. Der Geist ist weiter einspitzig auf das Meditationsobjekt gerichtet und die selige Verzückung, also die gleichzeitige Anwesenheit von Sukha, von Glückseligkeit und von Piti, von Begeisterung, dauert an. Der Buddha führt weiter aus. Ich zitiere: Diesen Leib durchdringt und durchdringt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit der in der Einigung geborenen seligen Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von der in der Einigung geborenen seligen Verzückung ungesättigt bleibt. Zitat Ende. Das klingt ganz ähnlich wie bei der ersten Vertiefung, ist aber in einem entscheidenden Punkt anders. Denn diesmal ist die selige Verzückung in der Einigung geboren. Das heißt, sie basiert auf der Integration aller divergierenden Elemente, die in der ersten Vertiefung erreicht wurde. Nur dadurch, dass unsere unterschiedlichen, divergierenden Persönlichkeitsanteile integriert sind, kommt nämlich das mentale Brodeln zum Ende. Nur dadurch ist es uns jetzt möglich, ohne den Geist mit Denken zu beschäftigen, einspitzig beim Meditationsobjekt zu verweilen. Und jetzt zieht der Buddha wieder einen poetischen Vergleich. Er sagt: Gleich wie in einem Weiher einzelne Lotus im Wasser entstehen, im Wasser sich entwickeln und im Wasserspiegel bleiben, aus der Wassertiefe Nahrung aufsaugen und ihre Blüten und ihre Wurzeln von kühlem Wasser durchdrungen, durchtränkt, erfüllt und gesättigt sind, so dass nicht der kleinste Teil jedes Lotuses von kühlem Nass ungesättigt bleibt.
Ebenso auch durchtränkt und durchtränkt, erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib mit Verzückung, so dass nicht der kleinste Teil seines Körpers von Verzückung ungesättigt bleibt. Auch hier dient wieder das Wasser als Metapher für den Geist. Wobei das Wasser hier als kühl beschrieben wird. Ein Begriff, der in einem heißen Land wie Indien natürlich für angenehme Erfrischung steht. Die Kühle des Geistes rührt daher, dass alle hitzige Aufgeregtheit zur Ruhe gekommen ist. Und wieder ist ein kleiner, aber deutlich sichtbarer Zwischenschritt auf dem Weg zur nächsten Evolutionsstufe erreicht. So führt der Buddha auch im Ende dieses Abschnitts aus. Das aber ist ein sichtbarer Lohn der Bemühung, vortrefflicher noch und erlesener, als es der frühere war. Ganz ähnlich erläutert der Buddha auch die beiden anderen meditativen Vertiefungen, in denen die freudige Erregung abklingt, die letztlich Teil der acht weltlichen Winde ist, nämlich aufgrund ihres jeweiligen Gegenteils Identität gewinnt, nämlich Freud und Leid, Lob und Tadel, Ruhm und Schande, Gewinn und Verlust. Und indem dies zur Ruhe kommt, sind wir in der Lage, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Nämlich als Folge abhängigen Entstehens, als Kette aus Ursachen und Wirkungen. Diese nüchterne Erkenntnis nennt man Gleichmut. Und nüchtern ist hier wörtlich gemeint. Nach der Besoffenheit des normalen, verblendeten Zustandes der Menschen beginnen wir die Dinge dann so zu sehen, wie sie sind, als logische Folgen in einem Netzwerk von Bedingungen. Und so ist nach Durchlaufen der vier meditativen Vertiefungsstufen der feinkörperlichen Sphäre die Grundlage gelegt für eine erfolgreiche Vipassana-Praxis, für Einsichtsmeditation. Solchen Geistes innig geläutert, gesäubert, gediegen, schlacken geklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unantastbar richtet er den Geist auf die Wissensklarheit, sagt der Buddha. Und er führt weiter aus, er erkennt nun, und darauf gehe ich gar nicht ein. An dieser Stelle möchte ich die Ausführung beenden. Denn was der oder die Meditierende dann erkennt, erschließt sich uns nur durch kurzes Hören. Weniger Worte des Buddha auf keinen Fall. Obwohl daran sehr wichtige Hinweise sind, sondern neben dem Hören erschließt es sich uns nur durch weises Reflektieren. Und tiefes Meditieren. Dem dienen unter anderem unsere Montagsveranstaltung der Reihe Hören, Reflektieren, Meditieren. Das kann zur relativen Einsicht führen. Die vollkommene Einsicht kann jedoch, wie der Buddha in dieser Lehrrede zeigt, erst auf der Basis der vier meditativen Vertiefungen sicher angegangen werden. Denn nur hierdurch ist der Geist geläutert genug, positiv genug, gleichmütig genug, um bestimmten Wahrheiten offen ins Gesicht zu sehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, dieser Text war sehr schwierig, heavy. Von einmal hören wird man damit keinen großen Erkenntnisgewinn haben. Es steht zum Nachlesen und zum Anhören auf unseren Internetseiten. Und ihr habt Gelegenheit, wenn ihr ihn studiert habt, wenn ihr Fragen dazu habt, einfach hier donnerstags früher zu erscheinen. Ich bin hier immer ab 16 Uhr für euch bereit, um eure Fragen dazu zu beantworten. Ihr könnt aber auch einen anderen Termin mit mir ausmachen. Scheut euch nicht. Es lohnt sich, diese Dinge wirklich zu verstehen. Sie ermöglichen uns, den Pfad zur Vollkommenheit zu beschreiten.